Und ich würde gerne beten vor der Predigt. Vater im Himmel, wir wollen dir heute begegnen. Wir stellen dich in den Mittelpunkt. Wir feiern Gottesdienst. Wir wollen dir dienen. Und wir dürfen wissen, du dienst auch uns mit deinem Wort. Und so bitte ich, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns ansprichst mit deiner Botschaft, mit deinem Wort, dass du uns herausforderst, dass du uns wohl tust, dort, wo wir verletzt sind, wo wir deine Ermutigung brauchen. Du weißt, was jedes Einzelne von uns bewegt, wo wir angekommen sind. Und ich bitte dich, dass dein Wort uns genauso treffen darf, wie wir es heute Morgen brauchen. Amen. Ich habe eine Frage an euch zum Einstieg. Was haben denn wunderbar dekorative Kübel da vorne, wo sich euch ihr schon gefragt habt, was der da eigentlich macht? Was haben der Kübel und das wunderbare Mädchen Bündnerfleisch? Ich sage euch, es duftet wunderbar. Und der Lobpreisblock, den wir vorher gerade hatten, was haben die miteinander zu tun? Hat jemand eine Ahnung, was das für einen Zusammenhang hat? Lobpreisblock, Kübel, Fleisch. Ihr habt noch 5 Sekunden Zeit. Gut, ihr enttäuscht mich nicht, es kommt keine Antwort. Das bedeutet, wir müssen dieser Frage nachgehen. Und das machen wir natürlich gern. Es geht um den Bibeltext aus Matthäus 5. Der Mark hat schon gesagt, wo es darum geht, Salz und Licht zu sein. So, komm da. Kannst du mir eins weiterdrucken, Timo? Salz und Licht sein. Und was mich begeistert an diesem Bibeltext, er bringt ganz viele verschiedene Fäden zusammen, die uns als Gemeinde im Moment bewegen. Der erste Faden, den er zusammenbringt, ist die Frage von mir am Anfang. Was haben Fleisch, der Kübel und Lobpreis miteinander zu tun? Der zweite Faden, den er zusammenbringt, unser Text nimmt uns mit ihnen in das Jahresmotto. Das Jahresmotto, ich glaube, du musst mir heute durchdrucken, Timo. Das Jahresmotto, suche der Stadt Bestes. Wir haben letztes Jahr haben wir uns schon mit dem Jahresmotto auseinandergesetzt und wir haben uns entschieden, wir wollen nochmal ein Jahr mit dem Motto vorwärts gehen, haben das Bild angepasst, wir haben die Stamme reingenommen und haben einen neuen Vers als Leitvers genommen. Genau der, den wir heute darüber predigen. Wir wollen heute in das Jahresmotto einsteigen. Wir wollen nochmal ein Jahr uns damit beschäftigen, wie können wir das Beste von dieser Stadt suchen, von dieser Region. Und der Text heute ist der Leitfaden, weil wir glauben, als Gemeinde sind wir Salz und Licht und so damit das Beste für die Stadt, die dieser Region passieren kann. Solange wir gesunde Gemeinde sind. Und was es bedeutet, gesunde Gemeinde zu sein, das werden wir uns das ganze Jahr miteinander immer wieder ein bisschen anschauen. Heute geht es zuerst mal um den Einstieg, wie sind wir Salz und Licht? Müssen wir überhaupt etwas dazu tun? Dann ein dritter Faden, das Jahresmotto kommt ja nicht von ungefähr. Das Jahresmotto hat einen Zusammenhang mit unserer Vision, die wir als Gemeinde haben. Wir wollen als Gemeinde, haben wir so definiert vor ein paar Jahren, den Menschen Gottes Liebe weitergeben, damit sie Jesus Christus erkennen und Frieden mit Gott finden. Das ist unser Anliegen. Und darum ist natürlich auch das Jahresmotto auf das ausgerichtet. Die Vision soll nicht einfach irgendwo schön auf ein paar Plakaten im Gebäude aufgehängt sein. Wir wollen das auch leben. Es soll praktisch werden. Und ich glaube, der Text wird uns heute Morgen herausfordern, dass die Vision auch in unserem Herzen praktischer werden kann. Und dann noch ein vierter Punkt. Die Predigt von heute ist Ausgangslage für den Bibelabend vom Freitag. Vielleicht habt ihr das gesehen auf der Folie, wir werden dieses Jahr vermehrt Bibelabend einplanen. Das ist auf einem Wunsch von verschiedensten Leuten aus dieser Gemeinde gewachsen, Jüngerschaft leben. Tiefer ins Wort Gottes hineinkommen. Austauschen, wie man das Wort Gottes jetzt umsetzen kann im Alltag. Und darum eine Bibelabend, wo wir die heutige Predigt vertiefen wollen, den Bibeltext und vielleicht weitere Paralleltexte miteinander vertiefen wollen. Und ihr habt dort auch die Möglichkeit, Fragen reinzubringen. Sachen, die euch aufgrund des heutigen Tages bewegen, könnt ihr nach der Predigt zu mir kommen und sagen, Benni, aber die und die und die Frage ist offen geblieben. Dann sage ich, super, ich schreibe mir es auf, das vertiefen wir am Freitag. Ihr könnt mir auch ein Mail schreiben, am liebsten bis am Mittwoch, dann können wir es auch anständig vertiefen. Ich darf die Fragen auch am Freitag noch bringen, dann habt ihr einfach nicht den Anspruch, dass ich super vorbereitet auf genau die Frage komme, die ihr am Freitag bringt. Und dann noch ein letzter, ein fünfter Faden, der da zusammenkommt in diesem Bibeltext. ist einer, der nicht wahnsinnig wichtig ist, aber mir gefällt das, solche geistliche Synapsen bilden, sage ich dem. So ein bisschen verknüpfen. Im Herbst haben wir eine Predigtserie gehabt, wisst ihr noch zu welchem Thema? Die Uli und der Jonas haben die zusammen gestaltet. Seligpreisungen, genau. Seligpreisungen, das ist auch Matthäus 5. Im Herbst haben wir die Seligpreisungen aus Matthäus 5, Bergpredigt, angeschaut. Und heute fahren wir eigentlich genau weiter. Nach den Seligpreisungen kommt der Text aus Matthäus 5, Verse 13 bis 14. Du kannst mir zwei Folien weitergeben, oder die, genau. Matthäus 5, 13 bis 16. Und darum genug vom Vorplappern. Jetzt lesen wir den Text miteinander. Wir steigen ein in den Text und lassen uns zusammen geistliche Synapsen bilden. Das Zeug miteinander verhängen, wo wir da regelmäßig hören an diesen Sündigen. Die wollen, können gerne mit aufschlagen. Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Soweit der Bibeltext, sehr bekannter Bibeltext, ist eine kurze Rede von Jesus über den Auftrag von seinen Jüngern. Und er benutzt das sogenannte Doppelgleichnis. Jesus hat es geliebt, in Doppelgleichnis zu reden. Doppelgleichnis bedeutet, er nimmt zwei Bilder aus dem Leben, in dem Fall ist es Salz und Licht, und verknüpft die miteinander, um eine Wahrheit zu präsentieren, eine Wahrheit zu lehren. Und durch das, dass es zwei verschiedene Bilder sind, die sich einander ergänzen, wird die Wahrheit umso besser verdeutlicht. Und das macht die Rede von Jesus, die Lehre von Jesus so einprägsam. Auch in dem Sinn, auch in dem Beispiel da. Und das erste Bild, das er braucht, ist das vom Salz. Ihr seid das Salz der Erde. Salz ist etwas, das wir heute kennen. Der Marc hat es schon gebraucht im Einstieg. Salz ist etwas, das die Leute damals kennt haben. Ist ein Alltagsgegenstand. Und doch, glaube ich, verknüpfen wir nicht ganz die gleichen Aspekte von Salz wie die Leute von damals mit der Rede von Jesus. Und darum, lasst uns mal zusammentragen. Was haben das Gefühl? An was haben die Leute damals gedacht, wenn Jesus von dem Salz geredet hat? Was für Eigenschaften von Salz waren damals wichtig gewesen? Ich darf einfach rufen, wenn noch etwas in den Sinn kommt. Wertvoll? Haltbarkeit? Vielleicht eine andere Idee? Geschmack? Sehr teuer, genau, wertvoll. Ja, es waren etwa die wichtigsten Sachen. Es ist ja so, Salz war sehr wertvolles und teures Gut, bis man die grossen Salzvorkommen in Deutschland entdeckt hat. Von dort weg ist der Salzpreis gesunken. Salzhaltbarkeit war ein Stichwort. Salz, das man braucht, zum Konservieren. Wahrscheinlich war das fast der wichtigste Nutzen von derselben Zeit. Und das ist genau der Grund, warum ich das feine Fleisch da habe. Ich habe bewusst ein Stück Fleisch gekauft, das nicht geräuchert ist. Man kann auch mit Räuchern haltbar machen. Bündnerfleisch, das wird mit Salz und Druck haltbar gemacht. Stellt euch vor, das Fleisch ist schon ein paar Wochen tot. Das ist schon ein paar Monate tot. Wenn das nicht gesalzen worden wäre, wie würde das schmecken? Anders. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Niemand von euch würde freiwillig an diesem Fleisch schmecken. Das würde stinken. Das wäre übelst am Verwesen. Salz macht haltbar. Salz war der Kühlschrank der damaligen Zeit. Klar hat man auch in kühlen Räumen, in Höhlen, können Sachen kühler aufbewahren als am Tageslicht. Aber Salz war relevant daran beteiligt, Sachen haltbar zu machen. Und ist etwas, was wir sehen, das bis heute gebraucht wird. Salz macht haltbar. Und in diesem Zusammenhang ist auch genannt worden, der Geschmack. Salz verleiht Würze. Wir kennen das vom Teigwarenkochen. Ihr müsst nur mal Teigwaren kochen ohne Salz. Die schmecken nicht so wahnsinnig gut. Esset mal Salzchips ohne Salz. Das ist ja das, was unsere Geschmacksknospen so anregt. Wenn ihr nachher das Fleisch wie ihr nachher natürlich oben anlegt, dann dürft ihr euch selber ein Scheibchen abhauen oder zwei, drei. Wenn ihr das nachher probiert, wenn das kein Salz hat, es hat nicht den gleichen guten Geschmack. Salz gibt Geschmack. Und ein dritter Aspekt, oder ein vierter, Salz ist ein Symbol der Reinheit. Das ist etwas, was nicht gesagt worden ist. Aber Salz hat als sehr rein Gold. Die Römer haben sogar gesagt, Salz ist das reinste aller Dinge. Wahrscheinlich wegen der weißen Farbe, weil es so hell daherkommt ist. Salz ist etwas, was durch das auch beim Opferkult schon sehr, sehr lang gebraucht worden ist. Und spannend ist, auch im Alten Testament, dritten Buch Mose, lesen wir, Salz soll an einem Speisopfer beigegeben werden. Salz, das schon bei den Juden geopfert worden ist. Salz, ein Symbol von Reinheit, wo durch das auch Gott geopfert worden ist. Und das sind auch die Punkte, wo Gott, wo Jesus hervorheben will. Wenn er über seine Jünger sagt, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt, hey, ihr seid rein. Damals war es noch prophetisch, durch meinen Tod und meine Auferstehung, wenn ihr das annehmt, ihr seid rein. Wie Salz rein ist, seid ihr rein. Rein von aller Sünde. Rein von aller Ungerechtigkeit. Die Schuld, die ihr im Leben mitgetragen habt. Weil ihr selber wollt euer Gott sein. Weil ihr nicht dem wahren Gott nachgefolgt seid. Weil ihr Sachen da habt, die dem wahren Gott nicht gefallen. Die Schuld ist vergeben. Ihr seid rein. Rein gewaschen. Also wir sehen, wenn Jesus sagt, ihr seid Salz von dieser Erde, geht es um eine Identität. Geht es um eine Stellung, die wir haben als Kind Gottes. Aber auch der andere Aspekt von der Konservierung kommt natürlich sehr stark da drin rein. Wir müssen uns bewusst machen, von der Bibel her, theologisch gesehen, die Welt ist am Vergammeln. Die Welt stinkt zum Himmel. Das geistliche Leben von jedem Mensch auf dieser Welt ist tot. Und das seit Monaten und Jahren. Im Psalm schreibt der Psalmist, sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wenn wir das Leben auf dieser Welt mit einem Stück Fleisch vergleichen, dann ist das etwas absolut Ekliges aus geistlicher Sicht. Da ist jeder verdorben. Da ist nichts Gutes. Und da kommen wir Christen ins Spiel. Wir können konservieren. Wir sind das Salz, das den Verwesungsprozess aufheben kann, ja sogar noch mehr, wo man kann umkehren kann. Wir kommen gerade darauf zurück. Im gleichen Atemzug müssen wir nämlich auf die Würze eingehen. Christen sind die Würze dieser Welt. Wir geben Würze in das Leben hinein, das oft so trostlos ist. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, wie oft sind es Christen gewesen, die etwas bewirkt haben in dieser Gesellschaft. Warum? Weil sie nicht einfach akzeptiert haben, wie es läuft auf dieser Welt, sondern sie müssen sagen, das ist der Menschheit nicht würdig. Wie mit diesen Menschen umgegangen wird, das ist der Menschenwürde nicht würdig. Und so waren es Christen, die in Bildung investiert haben, die in Gesundheitswesen investiert haben, die die Sklaverei angefangen haben aufzuheben. Überall dort, wo Menschen elend dran waren, sind Christen gekommen, und er gesagt, da muss sich etwas ändern. Warum? Sie haben den Blick dafür gehabt, für die Not dieser Welt. Und sie sind nicht egoistisch gewesen und haben nur für ihr eigenes Wohl gesorgt und haben gesagt, da muss etwas ändern. Sie haben den Blick von Jesus gehabt und sind mit ihrer Würzkraft, Salzkraft da drin hineingekommen und haben etwas verändert und haben es zum Guten verändert. Aber nicht einfach nur aus Selbstzweck, weil sie etwas Gutes haben wollen tun. Nein, sie haben tiefer gesehen. Sie haben gesehen, hinter dieser Not, die offensichtlich ist, steht noch viel größere Not, die geistliche Not, das Verwesen. Sie sind mit dem Auftrag daran gekommen, Salz zu sein und den Verwesungsprozess aufzuhalten. Das Leben zu konservieren. Etwas drin zu bringen, wo ein Wohlgeruch wird sein. Die Bibel redet auch davon, dass wir ein Wohlgeruch sind. In die Not, in den Verwesungsgeruch der Menschheit hinein, kommen wir als Salz und können etwas aufhalten, können etwas bewegen, können etwas verändern. Weil Christen die Fühlnis von dieser Welt sehen und sie Gottes Herzensanliegen spüren und darin nie wirken wollen. Jetzt verknüpft Jesus aber nicht nur Identität mit dem Salz, ihr seid Salz, sondern er verknüpft auch eine Warnung mit dem. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Habt ihr schon mal Salz erlebt, das nicht mehr salzt? Kennt das jemand? Also ehrlich gesagt, da muss ich sagen, das ist etwas, das mir kein Begriff ist. Kann das überhaupt sein? Ist das ein Ding der Unmöglichkeit? Nein, ist es nicht. Aber ja, ist es eigentlich doch. Salz, wie wir es heute kennen, in dieser Reinheit, das kennt kein Ablaufdatum, wenn ich richtig informiert bin. Salz an sich kann nicht ablaufen. Aber Salz, wo mit Zusatzstoff vermengt ist, Jod zum Beispiel, und das hat bei uns im Salz drin, das kann ablaufen. Darum hat es eben doch ein Ablaufdatum. Im Orient damals ist das Salz, das man verwendet hat, nicht rein gewesen. Das ist vermengt sie mit gewissen organischen Kleinstanteilen. Man weiß zum Beispiel, dass das Salz, das man aus dem Toten Meer gewonnen hat, das hat Gipsrückstände drin gehabt. Und wenn man das ins Maul hat, das hat einen laugigen, einen faden Beigeschmack bekommen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn gerade so organische Rückstände in dem Salz rein, ihr Haltbarkeitsdatum überschritten haben, dass das Salz seinen Geschmack können verlieren konnte. Es hätte sogar richtig grusig werden. Und was hat man mit solchem Salz gemacht? Man hat es weggeleert. Für was hat man es sonst brauchen? Für nichts. Schnee hat es auch nicht gehabt, wo man damit auftauen konnte. Also leert man es am Boden. Salz kann seinen Geschmack verlieren, wenn es verunreinigt ist. Und übertragen wir das Bild auf uns Christen. Wir sind Salz. Und Jesus warnt uns davor, hey, was ist, wenn das Salz nicht mehr salzt? Was ist, wenn euer Christsein verunreinigt wird, weil ihr Kompromisse eingeht? Weil ihr nicht mehr auf Gott ausgerichtet lebt, er ist der, der die Salzkraft schenkt, und alles andere Mögliche im Leben wichtig wird und ihr nur noch dem nachrennt, dann stehen wir in der Gefahr, die Salzkraft zu verlieren. Also man könnte auch mal festheben, Salz sein ist eine Identität. Weil wir Kind Gottes sind, sind wir Salz. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, ich bin kein Kind Gottes. Ja, dann gilt die Verheißung oder die Identität auch nicht für dich. Sie ist aber auch nicht weit weg. Salz sein, ein Wohlgeruch sein für die Welt, bedeutet, wend dich Jesus zu und dann wirst du zu dem Salz. Eigentlich ganz einfach. Und Jesus geht weiter ins zweite Bild hinein, Vers 14, 15. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Wieder die Identität als Kind Gottes. Ihr seid Licht von dieser Welt. Und spannender ist ja, bis zu dem Moment hat die Aussage nur für Jesus gegolten und für Gott. Jesus hat mehrfach gesagt, ich bin das Licht von der Welt. Solange ich bei euch bin, bin ich das Licht von der Welt. Der Johannes sagt, über Gott ist Licht. Und man sieht schon am Anfang in der Schöpfung, Gott, wo das Licht ist. Und jetzt kommt Jesus und sagt seinen Jüngern, ihr sind das Licht von dieser Welt. Ich weiss nicht, ob die Jünger das am Anfang einfach so haben können annehmen und verstehen. Aber eigentlich ist es nur logisch. Ein Jünger, ein Nachfolger Jesus, ist einer, der sagt, ich will dir, Jesus, nachfolgen. Komm du in mein Leben. Wir wissen, in einem Jünger Jesus ist der Heilige Geist. Jesus ist in ihm durch den Heiligen Geist und darum ist es ja kein Wunder, ist er Licht. Weil Gott durch uns leuchtet, sind wir Licht in dieser Welt. An Jesus statt sind wir Licht. Und Jesus führt das nachher weiter aus und sagt, schaut, Licht ist nun mal einfach Licht, das leuchtet. Genauso wie eine Stadt auf einem Berg nicht verborgen sein kann. Auch wenn die Stadt wett im Tal unten sein und verborgen sein, sie ist es nicht, sie ist auf dem Berg oben. Und durch das ist sie sichtbar. Und der Sinn eines Lichts ist, dass man es als Licht braucht. Und nicht, dass man es unter einen Scheffel stellt. Ein Scheffel war ein Hohlmaß damals, wie der Liter heute zum Beispiel. Ein Scheffel hat 8,75 Liter ungefähr. Und der Name ist nachher irgendwann aufs Gefäß übergegangen. Also eigentlich ist das Mass der Scheffel, ist aber aufs Gefäß übergegangen. Und Jesus sagt, schaut, es macht keinen Sinn, ein Licht unter ein Gefäß zu stellen. Das wäre der Sinn von diesem Kübel da. Ein Scheffel wäre etwa halb so gross nur. Der ganze Gottesdienst brennt schon der Skiwerfer. Was hat das für einen Sinn gemacht? Nichts. Ist für nichts gewesen. Man kann sich grundsätzlich darüber streiten, ob es Sinn macht, in einem Gottesdienst überhaupt einen Skiwerfer auf Zuhörer zu richten. weil er blendet einfach mühsam, darum stecken wir nicht so aus. Aber der Sinn eines Scheinwerfers, eines Lichts ist, dass es erhöht noch immer die Stadt und uns Licht spendet. Das ist der Sinn von Licht. Nicht, dass man es unter ein Gefäß stellt. Wir haben in der Bibel ein einziges Beispiel, wo man Licht in ein Gefäß hinein tut, aber auch nur, um den Tonkrug nachher zu zerbrechen und Gideoniter überraschen und anzugreifen. Nicht Gideoniter. Unter dem Gideon greifen die Midianiter an. So geht es. Genau so, sagt Jesus, sind ihr Jünger das Licht von dieser Welt. Und er fordert aus und sagt, leuchtet auch. Hebt fest daran, dass ihr Licht seid. Also wir können auch da wieder festhalten, Licht sein ist genauso wie Salz sein, unsere Identität als Kind Gottes. Und wenn du ein Jünger, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann bist du Licht. Das ist einfach so. Und wenn du kein Nachfolger von Jesus bist, dann bist du nicht Licht, dann bist du Finsternis. Werden wir nachher noch sehen, in einem weiteren Vers. Aber auch da wieder, sobald sich ein Mensch Jesus zuwendet, wird er Licht. Das ist die Identität von dem Kind Gottes. Jetzt haben wir es aber bereits gespürt, es ist mehr als einfach nur ein Identitätszuspruch, den Jesus in diese Verse legt. Er verknüpft damit auch einen Auftrag, eine Berufung, eine Warnung. Er zeigt, Salz soll salzen. Für das ist es da. Wenn es nicht mehr salzt, das bringt es nicht. Licht ist da zum Leuchten. Für das ist es da. Bitte stellt das nicht unter einen Scheffel, nicht unter irgendeinen Kübel. Und er bringt mit dem zum Ausdruck, Identität ist auch eine Berufung. Kind Gottes zu sein bringt einen Auftrag mit sich. Nämlich Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Alles andere wäre irgendwo schwachsinnig. Wenn man seine Identität nicht lebt, was macht das für einen Sinn? Und darum schließt Jesus den Abschnitt ab mit dem Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Macht bitte das, was eure Identität euch dazu befähigt. Leuchtet vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Und mit dem macht er auch gerade schon klar, wie das Leuchten funktioniert. Mich hat das ein bisschen überrascht, dass da steht, dass sie eure guten Werke sehen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich eher gesagt, lasst euer Licht leuchten und erzählt den Leuten von Jesus. Das ist doch das Leuchten. Nein, Jesus sagt, damit sie eure guten Werke sehen. Und damit ist nicht gemeint, lasst euer Licht leuchten und begleitet alte Leute über die Straße. Das ist eine Sache, das jeden Tag eine gute Tat oder ein Pfadfinder-Ehrenwort. Gute Werke ist viel weiter gefasst. Gute Werke ist unser gesamter Lebenswandel als Christen. Der Lebenswandel, der durch die Veränderung hervorgerufen wird, die Jesus in unserem Leben bewirkt. Ich weiss nicht, ob du es gemerkt hast, aber seit du mit Jesus unterwegs bist, hat sich dein Leben verändert. Und die Veränderung, die hervorgerufen worden ist, das sind die guten Werke, wo Jesus sagt, lass die guten Werke leuchten vor den Menschen, dass sie das sehen. Jesus hat dich verändert, hat dir eine neue Identität gegeben und durch das hat er dich befähigt, ein Licht zu sein, Salz zu sein. Lassen wir das Licht leuchten vor den Menschen. In Epheser 5, 8 bis 9 sagt Paulus Folgendes. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, bevor wir uns Jesus zugewendet haben. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Das ist das, was Jesus mit unserem Leben gemacht hat. Er hat uns vor Finsternis rausgerufen ins Licht und darum sind wir Licht durch ihn. Und auch da gleichzeitig die Aufforderung, das sehen wir immer wieder in der Bibel. Zuerst, das ist eure Identität und jetzt lebt eure Identität gemäss. Verhaltet euch auch so, wie es sich gebührt für ein Kind vom Licht. Weil das Problem ist, wir können auch anders. Wir wissen auch, wie man sich verhaltet als ein Kind vor Finsternis. Und das wird immer wieder durchdrücken. Und darum immer wieder die Ermutigung, lass deine guten Werke leuchten. Der verändert den Lebenswandel. Dass ich als aufrichtiger und ehrlicher Mensch auftrete, das leuchtet. Selbst störte, was zu meinem Nachteil ist, wenn ich eingestehen muss, ich habe etwas falsch gemacht, ich habe etwas Dummes gesagt, ich stehe dazu. Das ist etwas, das leuchtet. Dass ich andere Menschen wertschätze, sie höher achten als mich selber und nicht auf dem Ego-Trip durchs Leben gehen. Das ist etwas, das leuchtet in dieser Welt von der Finsternis. Weil die meisten Leute leben nicht so. Dass ich einen Frieden habe, eine innere Freude, eine Zuversicht in diesem Leben, obwohl die Umstände vielleicht dem gar nicht entsprechen, das ist etwas, das leuchtet. Ich denke da immer wieder an Ueli, der seit 20 Jahren die Krankheit muss tragen, mehr als 20 Jahre. Und trotzdem immer wieder der Frieden und die Freude, die durchleuchtet. Das ist ein Leuchten. Dass ich für andere Leute in Not da sein kann, Zeit für sie haben, für sie beten, das ist Leuchten. Es gibt noch so viele Beispiele, wie unsere guten Werke einfach leuchten, wenn wir verändert sind worden durch Jesus Christus. Ich will mit dem nicht sagen, dass wir immer oben aufschwimmen. 24-7 top parat sind und uns freuen, jetzt leuchten wir. Wie ein Glühwürmchen strecken wir das Füdchen ins Luft und jetzt leuchten wir mal ein bisschen. Wie oft gibt es doch die Situationen, wo wir sagen müssen, ich mag nicht. Ich will eigentlich gar nicht leuchten. Mir ist letzte Woche so gegangen. In der Vorbereitung von dieser Predigt, wo ich muss sagen, ich mag nicht. Und ich mag mich alles andere als vorbildlich verhalten. Wie oft kommen wir an diesen Punkt? So schwarze Augenblicke in unserem Leben, wo wir sagen, Jesus, ich mag nicht Licht und Salz sein. Ich will gar nicht Licht und Salz sein. Ich will mich unter der Bettdecke verkrüchen, Schokolade essen und einen Film schauen. Oder ich weiss nicht, wie das bei euch aussieht. Und ich glaube, genau in diesen schwarzen Momenten in unserem Leben können wir eben trotzdem Licht sein. Weil wir wissen, oder wir wüssten, wie dass wir aus dieser Schwärze rauskommen. Für mich sind das die schwarzen Momente im Leben, die mir zeigen, ich kann nicht alleine leuchten. Ich kann mich nicht 5 Minuten anstrengen und aus eigener Kraft leuchten. Es geht nur aus der Kraft Gottes. Jesus ist der, der mich zu leuchten bringt. Und darum braucht es die Ausrichtung auf Jesus. Und immer dort, wo die schwarzen Augenblicke in unserem Leben dazu führen, dass wir uns wiederum Jesus zuwenden, Zeit mit ihm suchen und bei ihm auftanken, werden wir erleben, wie wir leuchten. Wie wir anfangen zu leuchten und Salz sind, weil er die Kraft wieder schenkt, weil er die Vision wieder schenkt, weil er die Zuversicht wieder schenkt, weil er den Frieden wieder schenkt. Es sind die Momente in meinem Leben, wo mich immer wieder neu auf Gott ausrichtet. Und ich habe es bis jetzt nicht erlebt, dass er mich einfach liegen lassen hat in so einer düsteren Zeit, in so einem düsteren Moment. Wir müssen uns aber das Salz und Licht sein immer wieder neu schenken lassen. Und wenn wir dann das Salz und Licht sein umsetzen in unserem Alltag, dann dürfen wir das erleben, was Jesus ganz am Schluss von diesem Vers sagt. Und so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist die Reaktion der Welt, wenn sie sieht, wie wir leuchten. Sie werden den Vater im Himmel preisen. Und so damit haben wir die Verknüpfung von diesen 3 Elementen geschaffen. Wir als Salz, die das Leben konserviert, haltbar machen, ein Wohlgeruch sind. Wir als Licht, die eben nicht unter dem Scheffel sind, sondern darauf oben stehen, werden dazu führen, dass die Menschheit in einem Lobpreis über den Vater im Himmel wird enden. Dass Menschen Gott anbeten. Ein deutscher Theologe hat einmal Folgendes gesagt: Die Jünger Jesu sollen das durch ihn vom himmlischen Vater empfangene Licht in die Welt hinausleuchten lassen, um Gott zu verherrlichen. Das ist das Ziel. Gott schenkt uns Licht, dass wir selber Licht werden und das können rausleuchten lassen, damit er am Schluss verherrlicht wird. Das ist der Fokus von seinem Wirken. Also wir haben gesehen, wenn wir Nachfolger Jesu sind, dann sind wir Licht und Salz, ist unsere Identität. Aber gleichzeitig fordert Jesus auch raus, lasst uns das Leben. Lassen wir nicht zu, dass wir verunreinigt Salz sind, wo fad wird. Lassen wir nicht zu, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen. Und dort, wo wir merken, ich packe es nicht, ich will gar nicht Salz und Licht sein, lassen wir uns dort neu ermutigen, auftanken bei Jesus und sagen, du musst es schenken, ich kann es gar nicht aus eigener Kraft. Und so möchte ich ein Abendmahl gestalten oder den Fokus vom Abendmahl setzen, wo wir da zusammen dürfen. Nehmen wir das Abendmahl als einen Ort vom Auftanken, vom zur Ruhe kommen bei Jesus. Ich habe keine Ahnung, wie es in euren Herzen aussieht im Moment. Gewisse von euch sind voll motiviert, die strahlen und leuchten und salzen. Schon wenn ich euch ansehe, haben wir schon Tränen in den Augen vom Salz. Und andere haben Herzen, die beschwerlich sind. Wo man sagt, Benni, schön und gut, aber ich kann mit dem nichts anfangen im Moment. Ich fühle mich absolut ausgelaugt, wie soll ich noch Licht und Salz sein? Das ist okay. Das ist okay, weil Jesus sagt, hey, ich bin da und bei mir darfst du auftanken. Du bist dann Salz und Licht, wenn du das machst, was am logischsten ist in dem Moment. Komm zu der Tankstelle. Und so, wenn wir das Abendmahl eine Art als Tankstelle anschauen, wir kommen zum Licht, wir kommen zu unserem Salz und machen uns bewusst, was Jesus für uns da hat. Wo der Ursprung davon liegt, dass wir Salz und Licht sein können. Wir werden die Zeit heute anders gestalten, nicht mit einem Lobpreisblock, sondern einfach von der Stille. Wo wir über den Bibeltext nachdenken können, mit Jesus bewegen können. Ihr könnt direkt am Anfang führen kommen und davor verweilen und das Abendmahl nehmen. Ihr könnt aber auch erst gegen den Schluss dieser Zeit, wenn wir schon am Lied singen sind, erst dann führen kommen und dann das Abendmahl nehmen. Und machen wir uns in diesem Abendmahl bewusst, wer Jesus ist, was er für uns da hat. Ich bin durch sein Blut rein gemacht worden, rein gewaschen. Meine Schuld ist zahlt, da ist nichts mehr, was mich von Gott trennt. Ich darf sein Kind sein. Und darum darf ich Salz und Licht sein. Gott liebt mich. Egal, was ich gestern und vorgestern wieder falsch gemacht habe. Seine Vergebung ist neu da. Er liebt mich durch und durch. Jesus lebt in mir. Gott lebt in mir durch den Heiligen Geist. Und er will mein Leben verändern. Und auch der Punkt, der sich einfach nicht von alleine verändert in meinem Leben. Auch dort ist Jesus dran, wir spüren es vielleicht gar nicht. Aber es geht vorwärts. Jesus hat eine Vision für unser Leben. Er gibt mir alles, was ich brauche, tagtäglich, die Versorgung, die ich notwendig habe. Das ist alles Teil von deiner Identität in Christus. Lasst uns das vor Augen führen, dieser Zeit vom Abendmahl. Ich will die Einsetzungsworte aus dem Markus lesen. Markus 14, 22 bis 26. Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ich will beten. Jesus, du hast uns ein unglaubliches Geschenk gemacht. Du hast uns wieder eine Beziehung zum Vater ermöglicht. Und für das hast du dein eigenes Leben angegeben. Du hast dich nicht verschont, damit wir verschont werden. Und durch die Hinwendung zu dir dürfen wir heute selber Salz und Licht sein. Und du weißt, wie herausfordernd und schwierig dass das für uns Menschen ist, weil wir können das nicht aus uns selber. Es entspricht nicht unserem Gabenspektrum, aber du befähigst uns. Und so, wenn wir das Abendmahl mit dem Blick auf dich feiern, du bist der, der uns alles gegeben hat und der uns nach wie vor alles gibt, was wir brauchen. Wir können bei dir auftanken, die Ermutigung, die Ermahnung bekommen, die wir brauchen, die Kraft bekommen, die Wegleitung, die Vision, die wir brauchen für unser Leben. Und ich bitte darum, dass du uns in dieser Zeit jetzt auch beschenkst. Wir wollen dir unser Lob, unseren Dank opfern und uns beschenken lassen von deiner Kraft, von deiner Gegenwart. Amen.